Matthäus 13. Bibelkenner wissen, das ist das Gleichniskapitel. Da sind 7 Gleichnisse enthalten. Und ich lese jetzt zu Beginn das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig, Matthäus 13, Vers 31 bis 35. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Ich muss eine längere Einleitung machen. Wie ich eben sagte, enthält Matthäus Kapitel 13 7 Gleichnisse. Und sie werden Gleichnisse des Himmelreichs genannt, Himmelreichsgleichnisse, Geheimnisse des Königreichs der Himmel werden hier entfaltet. Und diese 7 Gleichnisse stehen alle in einem inneren Zusammenhang. Ich bedauere sehr, dass sie oft voneinander losgelöst werden. Man hört mal eine Predigt über das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das wird noch relativ oft gepredigt. Dann hört man mal eine Predigt über den Sauerteig und vielleicht mal über die kostbare Perle. Aber sehr selten wird aufgezeigt, dass diese 7 Gleichnisse in einem inneren Zusammenhang stehen. Und um das aufzeigen zu können, müssen wir noch etwas ausholen. Es ist wichtig zu sehen, warum Jesus hier beginnt, in Gleichnissen zu sprechen. Das hat mit Kapitel 12 zu tun, was hier direkt vorangeht. Und ich will nur darauf hinweisen, dass in Kapitel 12, Vers 22 folgende ein besonderes Heilungswunder berichtet wird, nämlich ein ganz besonderes messianisches Wunder. Das Volk Israel hat den Messias erwartet als angekündigten Erlöser, und wenn dieser Messias kommen würde, dann wusste jeder Jude, dann wird er ganz besondere Wunder tun, messianische Wunder. Und eines dieser messianischen Wunder, das der Messias tun sollte, war, dass er einem Blinden und zugleich Stummen heilen würde. Denn das ist ein ganz besonderes Wunder, weil dieser Blinde und Stumme eben nicht mal sagen kann, wo es ihm fehlt. Und wenn Dämonen ihn gebunden haben, dann können die Dämonen nicht befragt werden, sie können ihren Namen nicht nennen, und die Pharisäer konnten auch Dämonen austreiben, aber nur dann, wenn die Dämonen ihren Namen genannt haben. Dann konnten die Pharisäer auch austreiben. Aber bei einem Stummen, der sich nicht äußern konnte, konnte nur der Messias diesen heilen. Und das geschah hier, das tat Jesus, er heilte diesen Mann. Wir lesen mal gerade Matthäus 12, Vers 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten: Dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids, ist ein Ausdruck für den Messias, der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Und das ist etwas sehr Schwerwiegendes, was hier geschieht. Israel als Nation, als Volk, lehnt Jesus Christus als Messias ab. Das ist die nationale Ablehnung des Messias-Anspruchs Jesu. Sie hatten hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder niederfallen und sagen, du bist der Messias, du bist der König Israels, wir beten dich an. Oder zu sagen, das ist satanisch, was du tust. Das ist in der Kraft des Teufels. Und sie haben sich für das Zweite entschieden. Und hier wird Israel ein Stück weit verstockt. Hier hat Israel das Licht, das es hatte, abgelehnt und es wird Finsternis in ihm. Und interessant ist, dass nun Jesus im Weiteren sie mahnt und sagt, seid vorsichtig, es gibt eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Das ist die Sünde des Heiligen Geistes, die Sünde gegen den Heiligen Geist, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Und von meinem Verständnis her hat Israel diese Sünde begangen. Sie haben den Heiligen Geist gelästert in dieser Situation, als Generation, als Volk. Aber nicht ein einzelner Mensch kann diese Sünde begehen. Das ist ein großer Unterschied. Es wird in vielen Kreisen gelehrt und den Menschen Angst gemacht, sei vorsichtig, läster ja nicht den Heiligen Geist und so weiter. Israel hat das getan. Ich glaube nicht, dass ein Mensch in diesem Sinn, wie hier in Matthäus 12 beschrieben wird, den Heiligen Geist lästern kann. Wir können den Heiligen Geist trüben, wir können ihn dämpfen, wir können ihn auch noch weiteres antun, unter Umständen, wie im Hebräerbrief auch steht, den Geist schmähen und diese Dinge. Aber hier ist von der Lästerung die Rede im Zusammenhang mit Israel. Und dann sagt Jesus, dieses Volk bekommt nur noch ein Zeichen, das Zeichen des Jona, nur noch Kreuz und Auferstehung, so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war und dann wieder ausgespuckt wurde, so kriegt Israel nur noch dieses Zeichen. Und er spricht dann von den wahren Verwandten und sagt, als draußen seine Mutter Maria und die Brüder stehen, sagt er, wer ist mein Bruder, wer ist meine Mutter? Und reckt seine Hand über die Jünger, die ihm zuhören und sagt, die das Wort Gottes hören und die den Willen meines Vaters tun, das ist mein Bruder und Schwester und Mutter. Nicht mehr nationale Volkszugehörigkeit, sondern jetzt zählt die geistliche Verwandtschaft, die, die das Wort aufnehmen und den Willen des Vaters tun. Und jetzt kommt ein ganz starker Bruch, den uns das Matthäusevangelium zeigt, zwischen Kapitel 12 und 13. Hier, ab Kapitel 13, fängt Jesus an und redet in Gleichnissen. Hier direkt beginnt es, Kapitel 13, Vers 3, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Ab diesem Augenblick fängt Jesus an, in Gleichnissen zu reden. Das ist sehr wichtig. In Markus 4 sehen wir, dass er von derselben Stunde, vom selben Augenblick an, begann in Gleichnissen zu reden. Nun denken viele Gleichnisse, das ist doch was Großartiges. Da nimmt man etwas und verdeutlicht es daran, damit es die Leute besser verstehen, damit es ein Kind leichter verstehen kann. Das ist nur zum Teil richtig. Gleichnisse dürfen wir nicht verwechseln mit einer Bildrede. Jesus Christus hat Bildrede verwendet. Er sagt, seht die Lilien an auf dem Felde. Ja, das ist eine Bildrede. Er macht was anschaulich hier an der Lilie. Aber hier bei den Gleichnissen will er ein Zweifaches tun. Er will Wahrheiten an seine Jünger vermitteln und gleichzeitig dieselbe Wahrheit vor den jüdischen Volksmengen verbergen durch das Gleichnis. Versteht ihr? Er hat vor sich den kleinen Kreis der Jünger und ihnen will er eine Wahrheit illustrieren an diesem Gleichnis und zugleich stehen dahinter die Juden, die Volksmengen, die Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter und verstehen überhaupt nichts. Das ist der Zweck der Gleichnisse. Gleichnisse haben einen Hauptgedanken und hier und da noch einen Nebengedanken, aber sie dürfen nicht in alle Einzelheiten ausgelegt werden. Man muss zuerst die Hauptaussage des Gleichnisses verstehen und dann kann man es geistlich übertragen. Aber man darf nicht jeden Buchstaben, jeden Nebengedanken in alle Feinheiten auslegen. Das kann daneben gehen dann. Also, jetzt sehen wir, warum er hier anfängt, in Gleichnissen zu reden. Dann nennt er diese 7 Gleichnisse Gleichnisse des Königreichs der Himmel. des Himmelreiches. Und wir müssen sehen, dass das Neue Testament zeigt, der Ausdruck Reich der Himmel, Königreich der Himmel, ist genau das gleiche, wie wenn wir an anderer Stelle lesen, Reich Gottes. Wenn wir Markus 4 und Lukas 8, die Parallelberichte lesen, da werden die gleichen Gleichnisse erzählt und da steht an den Stellen immer vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist gleich einem Sauerteig, das Reich Gottes ist gleich diesem oder jenem. Es ist identisch Reich der Himmel und Reich Gottes. Warum verwendet Matthäus den Ausdruck Königreich der Himmel? Ihr müsst wissen, Matthäus schreibt an Juden. Das Matthäusevangelium ist an Juden gerichtet. Und die Juden waren sehr sensibel für den Gebrauch des Namens Gottes. Sie haben den Namen Gottes überhaupt nur in der Synagoge genannt. Oder wenn sie wussten, wir sind ganz unter uns, hier sind keine fremden heidnischen Ohren. Und Matthäus schreibt an die Juden und darum hat er den Ausdruck Gott nicht verwendet. Hier in diesem Zusammenhang. Er schreibt das, weil er verschlüsselt den Namen Gott. Die Juden haben dann entweder gebraucht der Name, haben für Gott nur der Name gesagt, oder der Himmel. Das können wir uns gar nicht vorstellen, ja. Die waren zusammen und sagten, heute haben wir den Namen angebetet. Wir wollen den Himmel rühmen. Sie meinten aber damit Gott. Sie haben nur nicht Gott ausgedrückt. Und so sehen wir hier, Matthäus gebraucht den Ausdruck Himmelreich, ist aber genau das gleiche wie Reich Gottes, Königreich Gottes oder Königreich der Himmel in Markus 4 oder Lukas 8, könnt ihr zu Hause nachlesen, genau das Gleiche. Und nun zu den 7 Gleichnissen, die hier nacheinander genannt werden. Hier geht es um das Reich Gottes. Ich darf mal den Michael bitten, eine Folie aufzulegen. Das Königreich Gottes. Die Bibel entfaltet die Lehre vom Reich Gottes, Königreich Gottes. Und wir müssen sehen, dass diese Lehre hat 5 verschiedene Aspekte. Da ist zunächst mal das sogenannte theokratische Königreich. Das war im Alten Testament, das theokratische Königreich war Herrschaft Gottes über Israel. Im Alten Testament, von Mose bis Samuel, regierte Gott durch Mittler, dann durch Monarchie, durch Könige von Saul bis Zedekia. Theokratisches Königreich. Gott herrscht als König in Israel mittelbar durch Mittler. Zweitens, das messianische oder tausendjährige Königreich. Dieses Reich wird vom Messias selbst regiert, indem Jesus vom Thron Davids aus herrschen wird. Dieses Reich, das im Alten Testament schon oft angekündigt wurde, viele, viele Bibelstellen im Alten Testament kündigen dieses messianische Reich auf der Erde an, dieses tausendjährige. Und als Johannes der Täufer auftrat, als Wegbereiter Jesu, da war seine Botschaft, kehrt um, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Da bot er dem Volk Israel dieses messianische Königreich an. Wenn Israel Jesus Christus nicht verworfen hätte, sondern angenommen hätte, dann hätte Jesus Christus dieses messianische Reich aufrichten können auf der Erde. Weil sie ihn aber abgelehnt haben, kommt eine Zwischenzeit, die wir jetzt hier als drittes sehen. Wir lesen noch, was da unter zweitens steht. Dieses messianische Reich proklamierte Johannes der Täufer als nahe herbeigekommen. Jesus bot dieses Reich dem jüdischen Volk an. Das Reich wurde in Matthäus 12 abgelehnt. Das messianische Reich wurde aufgehoben und wird der jüdischen Generation in der Zeit der großen Trübsal erneut angeboten. In der Zukunft noch. Weil Israel ablehnte, kommt jetzt eine neue Form dieses Königreich Gottes von Matthäus Kapitel 12 an, nämlich das verborgene Königreich. Und dieses verborgene Königreich ist ein Mischreich. Da ist alles miteinander vermischt. Da kann man nicht genau auf Anhieb sehen, was da los ist. Das ist alles vermischt. dieses messianische Königreich, dieses verborgene Königreich, Entschuldigung, da habe ich mich verschrieben, dieses verborgene Königreich begann anstelle des messianischen Königreichs. Es umfasst die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Am besten definiert man diese Zeit von Matthäus 12 an bis zu Jesu zweitem Kommen als alles, was unter der Flagge Christenheit segelt, die sogenannte Christenheit. Das ist dieses verborgene Reich. Da drin sind Gläubige und Ungläubige, da drin sind Juden und Nichtjuden. Da ist alles miteinander vermischt. Von Matthäus Kapitel 12 an, bis Jesus wiederkommen wird, alles, was in dieser Zeit sich abspielt, ist sogenanntes verborgenes Königreich, Christenheit vermischt. Und viertens, das geistliche Königreich, das nicht auf dieser Erde ist. Es wird aus den geretteten Menschen aller Zeiten gebildet, die im Himmel sind. Alle die, die dort jetzt schon sind oder die, die dorthin eingehen werden, bilden das geistliche Königreich. Von dem spricht Jesus, wenn er zu Nikodemus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann nicht in das Reich Gottes hineingehen. Man kommt also in dieses Reich durch Wiedergeburt hinein und es wird dann in der reinen Form im Himmel sein. Hier auf der Erde ist alles vermischt. Und fünftens noch, das universelle oder ewige Königreich. Das ist Gottes souveräne Herrschaft über diese Erde. Die ist zeitlich unbegrenzt und ist auch räumlich unbegrenzt. Nichts geschieht ohne Gottes Willen. Er ist König, er ist der Herr. Alles ist in seiner Hand. Das sind fünf ganz verschiedene Aspekte dieses Königreich Gottes auf der Erde. Und von dem spricht hier unser Gleichnis, unsere Gleichnisse. Sie beziehen sich allesamt auf diesen dritten Bereich. Jesus will jetzt hier, nachdem Israel ihn als Messias abgelehnt hat und das messianische Reich damit nicht angenommen hat, sagt er in Gleichnissen seinen Jüngern, was jetzt passieren wird von dieser Ablehnung bis zu dem Tag, wenn er sichtbar wiederkommen wird. Er wird das Land verlassen, der König wird weit über Land gehen, sagt er in einem anderen Gleichnis. Und in der Zeit wird einiges hier auf dieser Erde ablaufen und dann wird der König wiederkommen. Und in dieser Zeit, wo der König weg ist, wo Christus im Himmel ist, bis zu seiner Wiederkunft, diese Zeit ist das verborgene Königreich, die Christenheit, in der wir jetzt leben. Und die sieben Gleichnisse entfalten die Zeit und legen dar, was jetzt in diesen Jahren der Abwesenheit des Königs hier auf dieser Erde passiert. Danke, Michael. Der Anfang des Königreiches wird in dem ersten Gleichnis beschrieben von dem vierfachen Ackerfeld. Wir wollen das jetzt nicht lesen, das ist sicher den allermeisten von uns bekannt. Jesus sagt, ein Sämann geht aus und sät den Samen. Der Same ist das Wort Gottes. Der Acker ist die Welt. Jesus streut also das Wort auf den Acker dieser Welt und er sagt, dieser Same bringt nicht überall Frucht, sondern er ist abhängig vom Herzensboden. Das Fruchtbringen ist vom Herzensboden abhängig. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt, heißt es in einem Lied. Er sagt, da ist der Weg, auf dem alles zertreten wird, das sind die Ungläubigen, die nichts annehmen. Dann gibt es Menschen, die das Wort annehmen, aber es fällt nur bis auf das Felsige und wenn die Sonne aufgeht, ein Bild für Trübsal, für Verfolgung, für Nachteile und des Glaubens willen, dann haben sie keine Wurzel und sind sehr schnell verdorrt. Er spricht von den Dornen, das ist ein Bild für die Sorge und den Betrug des Reichtums in dieser Welt. Und er spricht vom fruchtbaren Herzensboden. Das sind die Menschen, die das Wort wirklich aufnehmen, verinnerlichen und dann auch Frucht bringen. Jesus sagt, man kann nur in dieses Reich hineinkommen, das im Himmel ist, das wirklich bei Gott ist, wenn man wiedergeboren wird. Und diese Wiedergeburt geschieht durch den Samen des Wortes Gottes. Und dieser Wortsame will in unsere Herzen gehen. Er will uns von ganz Neuem zeugen und gebären, dass wir die Wiedergeburt erleben. So haben das auch viele von uns erfahren. Dann sagt er im nächsten Gleichnis, im zweiten, dass Satan falsche Christen erzeugt, indem er Unkraut unter den Weizen streut. Falsche Christen in dicken Anführungsstrichen. Entweder ist einer ein Christ oder er ist keiner. Falsche Christen gibt es ja in dem Sinn nicht. Aber Satan streut Unkraut unter den Weizen. Jesus sät die Kinder des Königreichs, die Wiedergeborenen, in die Welt. Satan sät Imitationschristen in die Gemeinde. Satan fördert Religion, er fördert das gefälschte Christentum. Glaubt ja nicht, dass der Teufel nicht religiös sei. Der ist sehr religiös, der hat überhaupt nichts gegen Religion. Der will Religion, der fördert sogar Religion, aber er ist vollkommen gegen das echte, göttliche, geistliche Leben. So spricht zum Beispiel Paulus von falschen Brüdern in Korinth. Er spricht von einem falschen Evangelium bei den Galatern. Er fördert eine falsche, nämlich eigene Gerechtigkeit im Volk Israel. Satan fördert sogar eine falsche Kirche. Von der Synagoge der Juden ist die Rede, die Satanskirche genannt wird, also wo der Satan wohnt, in Offenbarung 2. Und Satan wird sogar am Ende der Zeit einen falschen Christus bringen, einen falschen Messias und Heilsbringer, nämlich den Antichristus. Also wir sehen, Satan fördert die Religion, er sät Unkraut unter den Weizen, er will, dass Leute oberflächlich, christlich, religiös sind oder was sie sonst sind, aber auf keinen Fall, dass sie wirklich ernst machen mit der Botschaft des Evangeliums. Dann sehen wir im nächsten Gleichnis vom Senfkorn, dass Satan ein unnatürliches, falsches Wachstum fördert. Das Senfkorn ist ja ein ganz kleines Körnchen und hier steht, das wird ausgesät und dann wird es ein ganz großer Baum und die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Das wird oft falsch ausgelegt in dem Sinn, ja, wunderbar, die Gemeinde Jesu, die hat mal ganz klein angefangen und am Ende wird die Gemeinde Jesu ganz, ganz groß sein und wird die ganze Welt umfassen, am Ende noch wird die ganze Welt sich bekehren, kommt eine Riesenerweckung und Tausende und Millionen werden sich zugleich bekehren und so weiter. Das meint er hier nicht. Hier geht es um ein unnatürliches, falsches Wachstum. Wir können das nur so erklären. Bäume sind in der Bibel oft Bilder für politische Reiche. Das Christentum wurde durch die Vermischung mit dem Staat solch ein sich schnell ausbreitendes politisches Gebilde. Als das Christentum, als die echten Christen im 3. Jahrhundert das Bündnis mit dem Staat eingingen, 4. Jahrhundert, 313, mit dem Kaiser Konstantin und die römische Staatskirche entstand, da wurde auf einmal diese kleine unscheinbare Pflanze, auf die jeder drauftreten konnte bis dahin, auf einmal wurde das ein Riesenbaum, ja, und wuchs mit einem rasanten Wachstum. Und das ist ein unnatürliches Wachstum, ein falsches Wachstum. Das ist gefälschtes Christentum. Und die Feinde des Evangeliums, die nisten sich jetzt da ein und finden da Schutz in diesem großen Baum. Da hat alles Mögliche Platz unter dieser großen Flagge. Und jetzt kommt das Gleichnis von dem Sauerteig. Der Sauerteig ist ein Bild für das Durchdrungenwerden mit falscher Lehre. Wir wollen nochmal lesen hier Matthäus 13, Vers 33. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sauerteig ist in der gesamten Bibel immer ein Bild für schnelle Ausbreitung des Bösen. Ihr wisst, wie Sauerteig funktioniert. Da ist ein normaler Mehlteig und wenn nur ein bisschen Sauerteig reinkommt, dann geht es über Nacht und der ganze Teig wird durchsäuert. Das ist einfach ein chemischer Prozess, ein Durchsäuerungsprozess. Und dieses Bild wird in der Bibel gebraucht für schnelle Ausbreitung des Bösen. Ich gebe ein paar Beispiele. Vor dem Passafest musste immer der Sauerteig ausgekehrt werden. Die Juden haben da ihre Häuser von oben bis unten auf den Kopf gestellt. Wehe, da war irgendwo ein Krümelchen Sauerteig. Es musste alles entfernt werden. Die Opfer durften keinen Sauerteig enthalten, außer die beiden Brote an Pfingsten. Und die beiden Brote sind aber ein Bild für die Gemeinde Jesu, die aus Juden und Heiden besteht. Und da ist der Sauerteig ein Bild für die innewohnende Sünde, die ja in uns Christen auch noch drin ist. Aber das ist die einzige Ausnahme, sonst durften die Opfer keinen Sauerteig enthalten. Jesus Christus verwendet im Neuen Testament Sauerteig als Bild für Scheinfrömmigkeit, für falsche Lehre und für weltliche Kompromisse. Er spricht von dem Sauerteig des Herodes. Paulus verwendet den Sauerteig als Bild für die Verweltlichung der Gemeinde in Korinth, fegt den alten Sauerteig aus, sie duldeten Sünde in der Gemeinde, da war offenkundige Sünde, Unmoral, und sie duldeten das und gingen nicht dagegen an. Sünde ist wie Sauerteig, der heimlich wächst, durchdringt und sich schnell ausbreitet, und zwar unterschwellig. Und die Bibel warnt vor dem Sauerteig und sagt, Sauerteig muss immer ausgefegt werden, aus der Gemeinde und aus dem Leben der Gläubigen. Nur nicht den Sauerteig der falschen Lehre und der Sünde dulden. Von diesem Gebrauch des Bildes her kann Sauerteig nicht das Evangelium sein. Wisst ihr, da gibt es ganz eigenartige Auslegungen. Ich muss gestehen, dass ich früher selber an dem Punkt nicht konsequent biblisch gedacht habe. Ich dachte zunächst auch, Senfkorn ist Wachstum der Gemeinde nach außen, Sauerteig sei Wachstum der Gemeinde nach innen. Die Gemeinde soll auch nach innen wachsen, ja, sie soll auch in der Gnade wachsen, aber das stimmt nicht von diesem Aufbau her, das ist nicht in Ordnung. Dann sagen nämlich Leute, der Sauerteig, das bedeutet, das Evangelium durchdringt die ganze Gesellschaft, indem es überall Männer und Frauen anrührt, sie untereinander in Gemeinschaft bringt. Dann dehnt die frohe Botschaft ihren Einfluss immer weiter aus und durchdringt schließlich die ganze Gesellschaft, verursacht Reformen, zum Beispiel in der Gefangenenbetreuung, in der Kinderbetreuung, im industriellen Leben. So erreicht am Ende das Evangelium auch die dritte Welt, die animistische Welt, sogar die Zauberei wird erreicht und übt allmählich immer mehr Einfluss zum Guten aus. Die Verbreitung des Evangeliums schreitet weltweit fort. Das geschieht natürlich nicht unter Gewaltanwendung und so weiter und so weiter. Also nach dem Prinzip, da ist ein Korb mit faulen Äpfeln und dann nehme ich einen gesunden Apfel und stecke den mitten rein und innerhalb von ein paar Tagen sind alle faulen Äpfel wieder gesund. Nach diesem Prinzip soll das gehen und genau das geschieht natürlich nicht. Das Umgekehrte, das geht ganz schnell, aber nicht so. Das Evangelium durchdringt nicht die ganze Welt. Das Evangelium erreicht, seitdem es das Evangelium gibt, immer nur Einzelne. Einzelne Menschen werden verwandelt, manchmal Ehepaare, manchmal Familien, aber doch immer Einzelne. Und selbst wo ein besonderes Geisteswirken Gottes war, da waren es doch nie alle. Ja, da waren es vielleicht auch mal viele in einer Stadt oder viele in einer Gegend in der Erweckung von Wales am Anfang dieses Jahrhunderts, da sind wirklich viele, viele tausende Menschen zum Glauben gekommen oder auch in anderen wirklich biblischen Erweckungen, aber doch nie alle. Und dann nach einiger Zeit ebbte das wieder ab und der Sauerteig schlich sich wieder ein und so weiter und so weiter. Also Sauerteig ist in diesem Gleichnis ein Bild für die falsche und gefährliche Lehre Satans, die er in die Gemeinde einbringen will. Wir sollen uns hüten vor dem Sauerteig der falschen Lehre. Und noch etwas, wenn eine Frau in der Schrift symbolisch genannt wird, versinnbildlicht sie oft ein falsches religiöses System. In der Offenbarung zum Beispiel wird die Frau gezeigt, ja, in den Sendschreiben oder auch dann am Schluss als in der Hure Babylon, das ist nichts gegen die Frau an sich, sondern in diesem Bild wird eben die Frau gebraucht, oft für ein falsches religiöses System. Auch Männer werden an manchen Stellen gebraucht, um etwas Böses auszudrücken. Das ist nicht generell gemeint. Die Frau gebraucht hier in dem Gleichnis 3 Maß Mehl und alle 3 enthalten einen Anteil an Sauerteig. Interessant ist, dass sich die Christenheit weltweit in drei Hauptgruppen zerteilt, nämlich den römischen Katholizismus, die griechische Orthodoxie und den evangelischen Protestantismus. Das sind die drei großen Hauptarme der Christenheit. Und in allen drei Richtungen ist mehr oder weniger viel Sauerteig enthalten. Interessant, 3 Maß Mehl könnte ein Hinweis darauf sein. Dann spricht Jesus im nächsten Gleichnis von einem verborgenen Schatz im Acker und im übernächsten von einer kostbaren Perle. Und das ist wirklich sehr kostbar, was er hier entfaltet. Er sagt, also wenn ich hier weggehe, wenn ich zum Himmel fahre, dann wird sich auf der Erde ein eigenartiges Gemisch bilden, ein Gebräu von Religiösem und Richtigem und Falschem, von Lehre und Irrlehre. Alles wird sich da durcheinander mengen, wie bei einem Sauerteig. Aber trotzdem gibt es in dieser Welt einen Schatz und es gibt eine Perle. Und jetzt müssen wir schauen, was das ist. Ich verstehe dieses Gleichnis wirklich, diese Gleichnisse durch und durch heilsgeschichtlich. Und darum möchte ich bitten, dass der Michael uns die 2. Folie auflegt. Der verborgene Schatz im Acker. Ich habe hier nochmal lange nachgedacht über diese ganze Situation und den ganzen Aufbau und komme zu keiner anderen Erkenntnis. Der Mensch, der alles verkauft und den Acker kauft, ist nicht der erlösungsbedürftige Sünder. Es wird oft so ausgelegt, ja, hier dieses Gleichnis vom Acker. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Ja, dass der Mensch, der den Acker kauft, dass das praktisch der Sünder ist, der den Acker entdeckt, Jesus, ja, den Schatz im Acker, Jesus, und jetzt verkauft er alles, was er hat, jetzt lässt er alles, stellt er alles zurück, um Jesus zu finden. Das sollen wir zwar tun, wir sollen alles andere zurückstellen, um wirklich Jesus zu finden als unser Kleinod. Aber das meint dieses Gleichnis nicht, sondern umgekehrt. Warum kannst du das nicht meinen? Jesus ist kein verborgener Schatz, er ist die bekannteste Persönlichkeit der Weltgeschichte. Der Sünder kann Jesus gar nicht finden, weil er von Natur blind und eigensinnig ist und ihn gar nicht sucht. Der Sünder verkauft auch nicht alles und kauft die Welt, um Jesus zu gewinnen. Das passt einfach nicht. Nein, der verborgene Schatz in der Welt ist Israel, nicht die Gemeinde Jesu. Warum? Jesus starb für die ganze Welt, aber er starb in besonderer Weise für Israel. Er hat in besonderer Weise für Israel sein Leben gegeben. Das können wir nachlesen in Jesaja 53,8. Jesus gab alles, was er hatte, und kaufte die Welt, um Israel zu kaufen. Der Mensch, der alles verkauft und den Acker kauft, ist Jesus selbst, der für die Welt und damit auch für Israel starb. Und jetzt ist interessant. Durch Jesus Sterben am Kreuz kam der Schatz noch nicht in seinen Besitz. Israel nahm Jesus nicht an. Er kaufte den Acker, aber den Schatz, der im Acker drin ist, der kam noch nicht in seinen Besitz. Jesus hat Israel noch nicht in Besitz genommen, weil Israel ihn noch nicht als Messias angenommen hat. Das Gleichnis folgt genau diesem Aufbau. Der Ort, an dem sich der Schatz befindet, kam in den Besitz Jesu. Jesus hat durch seinen Tod die Welt erkauft. Israel ist der Schatz in der Welt. Er wird später in den Besitz Jesu kommen. Später, bei seiner 2. Wiederkunft, vorher nicht. Einzelne Juden kommen seither zum Glauben an Jesus Christus als ihren Messias. Es ist nicht möglich, dieses Gleichnis, den Schatz im Acker, auch auf die Gemeinde zu beziehen. Da geht die Auslegung nicht auf. Die Gemeinde ist im Besitz Jesu. Er hat sie erkauft. Das werden wir jetzt gleich beim nächsten sehen. Zweitens, die kostbare Perle. Wir lesen nochmal Vers 45, 46, kommen dann gleich zum Schluss. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Die kostbare Perle, jetzt können wir wieder sagen, die Perle ist nicht Jesus und seine Erlösung. Das würde dann heißen, der Sünder verkauft alles, um die Perle zu kaufen. Das passt nicht. Die Perle ist die Gemeinde Jesu. Und jetzt meint es wirklich die reine Gemeinde Jesu, nicht die Christenheit, sondern die Gemeinde Jesu. Und das ist so interessant, was die Bibel für ein Bild gebraucht, wie wunderbar dieses Bild der Perle ist, wie das in allen Bereichen wirklich stimmt und passt. Die Perle entsteht im Meer, in der Auster. Wann immer das Meer symbolisch erwähnt wird, steht es für die Völkerwelt. Also die Gemeinde Jesu wird aus der Völkerwelt gerufen, aus dem Meer. Israel ist der Schatz im Acker. Die Gemeinde ist die Perle im Meer, unter den Völkern, unter den Nationen. Wie die Perle ist die Gemeinde das Resultat von Leiden, nämlich dem Leiden Jesu. Die Auster hat Schmerzen, während sie die Perle bildet in ihrem Inneren. Sie leidet Schmerzen dabei. Und so hat Jesus Schmerzen gelitten am Kreuz. Er hat Leiden, unsagbare Leiden auf sich genommen, um die Gemeinde Jesu hervorzubringen. Dann, wie die Perle langsam wächst, so wächst die wahre Gemeinde auch ganz langsam. Wir haben eben das falsche Christentum gesehen, das breitet sich rasend schnell aus. Durch dieses falsche Bündnis mit dem Staat ging das zack, ruckzuck waren alle besprengt und auf einmal waren alle Christen. Ja, christianisiert, das ging ganz schnell. Aber die wahre Gemeinde wächst langsam. Da, wo wirklich der Heilige Geist Menschen in die Umkehr führt, dass sie Christus als ihren Erretter und Herrn annehmen. Das geschieht ganz sicher. Auch heute an diesem Tag geschieht das weltweit, sicher oft, aber trotzdem im Verhältnis zur Weltbevölkerung wächst die Gemeinde sehr langsam. Wie die Perle ist die wahre Gemeinde eine Einheit. Das Christentum, oder besser gesagt die Christenheit, die ist natürlich weltweit zerspalten und zersplittert in Hunderte und Tausende von Nebenarme, aber die Gemeinde Jesu bildet eine wunderbare Einheit. Das sind die wiedergeborenen Christen in allen verschiedenen Konfessionen und Denominationen, wo sie drin sein mögen. Die echten Wiedergeborenen, die bilden eine Einheit, wie die Perle. Und wie die Perle verborgen ist, so ist die wahre Gemeinde Jesu verborgen. Sie ist zerstreut unter alle Völker, wird aber eines Tages offenbar werden. Die Perle ist verborgen in der Auster. Und der Schlussgedanke, die Perle muss aus der Tiefe des Meeres emporgehoben werden, ebenso die Gemeinde, sie wird bei der Entrückung zu dem Herrn emporgehoben werden. Das Bild passt von Anfang bis Ende wunderbar auf die Gemeinde Jesu. Und dann schließt Jesus diese Erläuterung, was in dieser Zeit zwischen seinem ersten und zweiten Kommen auf dieser Welt passiert, mit dem Gleichnis vom Netz ab, vom Fischnetz. Und er sagt, das Himmelreich ist gleich einem Netz, das übers Meer geworfen wurde, und da wurde allerhand Gattung zusammengesammelt. Das heißt, am Ende wird mal das Netz eingezogen und dann wird sortiert. Dann wird auseinandersortiert von Gott die Religiösen in eine Richtung und Israel in einen Topf, sage ich jetzt mal, und die Gemeinde Jesu. Dann, Gott weiß ganz genau, wer wohin gehört, dann wird sortiert. Wenn wir das jetzt mal so überblicksmäßig gehört haben, diese sieben Gleichnisse, wie sie heilsgeschichtlich ineinander aufbauen und so diese ganze Zeit beschreiben, in der wir nun auch leben, wo wir mittendrin sind, wir sind mittendrin in dieser Sauerteigzeit, dann möchte ich damit schließen, uns ermutigen, dass wir den Sauerteig, wo wir ihn auch immer finden, in unserem Leben und auch in der Gemeinde, dass wir ihn auswägen, dass wir ihn nicht dulden. Es ist einfach nicht korrekt zu sagen, ja, ich bleibe vielleicht in dieser oder jener Kirche oder Gruppe, auch wenn da viel Sauerteig ist, das macht nichts. Ich habe ja noch ein bisschen gute Kraft, ich stecke die anderen Äpfel an, die faul sind und so weiter. Das geht nicht. Oft wird gesagt heute, sei deiner Kirche treu. Wisst ihr, was unsere erste Verantwortung ist? Dem Herrn treu sein. Dem Herrn treu sein. Und wenn du gleichzeitig nicht deiner Kirche und dem Herrn treu sein kannst, dann hast du die falsche Kirche. Dann hast du die falsche Gemeinde, wenn du nicht gleichzeitig dem Herrn und der Gemeinde treu sein kannst. Und ich sage euch mit aller Offenheit, auch wenn diese Gemeinde hier eines Tages dem Herrn und seinem Wort gegenüber untreu werden sollte, dann habt ihr nur zwei Möglichkeiten. Entweder wirklich zu helfen, sie zurechtzubringen, wo das möglich ist, oder wenn sich die Gemeinde nicht zurechtbringen lässt, sie zu verlassen. Auch diese Gemeinde ist nicht für ein und alle Zeit gefeit davor, dass Sauerteig reinkommt. Aber wenn wir wachsam sind, wenn wir alle miteinander wachsam sind im Blick auf unser Leben und auch auf das Leben der Gemeinde, dann können wir so lang wie möglich den Sauerteig aufhalten und immer wieder auch ihn ausfegen. Und dann werden wir dem Herrn und auch der Gemeinde treu sein können. Ich schließe. Wir können die Welt nicht hindern, Welt zu sein. Wir können die Kirche auch nicht hindern, Kirche zu sein, aber Welt und Kirche können uns nicht hindern, biblische Gemeinde zu sein und als biblische Gemeinde zu leben. Aber Bedingung ist, dass wir den Sauerteig, wo wir ihn erkennen, ausfegen aus unserem Leben und auch aus der Gemeinde. Amen. Lasst uns noch einen Augenblick gerade sitzen bleiben und mit Gebet die Gedanken abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die ganz klare Lehre deines Wortes. Das war jetzt sicher nicht leicht zu verstehen und weil es auch eine Fülle an Informationen war. Aber danke, dass wir diese eine Botschaft doch mitnehmen dürfen, dass du in diesen Gleichnissen die ganze Zeit zwischen deinem ersten und zweiten Kommen beschrieben hast und dass es eine Vermischung ist, eine Vermengung von Guten und Bösem. Und du willst, dass deine Gemeinde und wir als deine Kinder, dass wir uns fernhalten von all diesem und den Sauerteig ausfegen. Herr, jetzt ist meine herzliche Bitte, dass wir den Sauerteig in unserem Leben, auch ich bei mir, erkennen und dass wir bereit sind, wirklich biblisch Konsequenzen zu ziehen. Und bewahre doch auch unsere Gemeinde. Und wo irgendwo Sauerteig ist, da lass ihn uns erkennen und wirklich hinaustun, damit die Gemeinde wirklich dir treu sein kann, dem Herrn der Gemeinde. Amen.